Heute Morgen bewegt uns das Thema Ankunft in Armut und Niedrigkeit. Und ich lese dazu aus Lukas 1, die Verse 46 bis 55. Und Maria sprach: Meine Seele erhebet den Herrn. Und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und des Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet immer für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt Gewaltige vom Stuhl und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer. Er denket der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Nachkommen ewiglich. Und Maria blieb bei ihr 3 Monate und einige Tage. Danach kehrte sie wieder zurück nach Hause. Sie kam von Elisabeth, das wollte ich noch sagen, ihre Freundin. Früher wurde ich oft gefragt, na sag mal Harald, glaubst du das wirklich, was hier geschehen ist? Ist das denn die Möglichkeit? Ich kann das überhaupt nicht begreifen, dass eine Jungfrau ein Kind kriegt. Sowas gibt's ja, wo gibt's denn sowas überhaupt? Wie ist das möglich? Das kann man doch menschlich gar nicht erklären. Was glaubst du denn eigentlich? Und sehen Sie, und seht ihr, hier an diesem Punkt scheiden sich die Geister. Wer an diesem Punkt beim Lobgesang der Maria strauchelt, versteht weder das Evangelium noch das Kommen Jesu Christi. Das ist genauso wie mit der Schöpfung. Es ist die Schöpfung und die Geburt Jesu. Daran scheiden sich die Geister. Und wenn hier steht, dass der Heilige Geist auf eine Jungfrau rüberkommt und das von ihr Geborene Gottes Sohn genannt wird, dann ist das so. Und wenn wir das glauben, ihr Lieben, haben wir schon die Ewigkeit quasi bekommen. So einfach ist das eigentlich, der Glaube. Und dann tauchen auf einmal so Namen auf, die wir gar nicht gekannt haben zu Advent. Ein Zacharias ist auf einmal da mit der Elisabeth. Alte Leute, hat man nie vorher was gehört von. Nix. Sind auf einmal da. Guck, nicht? Elisabeth, Johannes, der Täufer, steht da, predigt. Josef und Maria sind auf einmal Namen, die wir kennen. Dann kommt noch ein greiser Simeon dazu. Kein Mensch hat den gesehen, gekannt oder sogar wahrgenommen im Tempel. Ist ein alter Mann. Und dann noch die hochbetagte Hanna. Das sind Namen, die hier fallen. Die fallen zu Advent, zu Weihnachten, meine Lieben. Und das ist Evangelium. Da sind Menschen da, die haben auf den Herrn Jesus gewartet. Die waren im Wort Gottes so tief verankert, dass sie gemerkt haben, das ist er, das ist das Kind in der Krippe, das ist der Heiland der Welt, das ist der Weltenerlöser. Und so konnten sie nach Hause gehen, so konnten sie in die Ewigkeit rübergehen, diese alten, betagten Leute. Adventsboten im Tal der Todesschatten. Sie alle haben ihren Platz in der Geschichte. Und das Evangelium wird gepredigt den Armen. Jesus kommt niedrig. Er kommt ganz unten an. Und da sehen wir auf einmal hier dieses kindliche und demütige, anbetende Staunen dieser Jungfrau Maria. Mensch, die war auf dem Weg zur Hochzeit. Die war verlobt. Die waren schon so weit, dass sie die Hochzeitsplanung fertig hatten. Und jetzt kommt in diese Phase der Vorbereitung zur Hochzeit der Engel Gabriel und wirft alles über den Haufen. Alles, was menschenmöglich ist, wird über den Haufen geworfen. Jesus kommt. Dieses kindliche, demütige, anbetende Staunen von der Maria, das hat mich immer bewegt. Und aus ihrem Mund kommen die Worte, meine Seele erhebt, wörtlich heißt das, macht groß den Herrn. Meine Seele, da hat was gearbeitet. Die hat nicht gesagt, Menschenskinder, wie soll das gehen? Nicht? Wie ist sowas möglich? Die hat geglaubt. Mein Geist freut sich, Gott ist meines Heilandes. Woher wusste sie meines Heilandes? Wer hat ihr das gesagt? Das hat der Geist Gottes ihr gesagt. Ich freue mich, dass der Heiland kommt. Der Heiland ist geboren. Der wird geboren. Wisst ihr, unser Problem ist, und das ist heute das Problem vieler Menschen, einen kleinen Gott zu machen, einen ganz kleinen. Ja, man sagt, Gott ist tot. Zweifel, Misstrauen, Ungehorsam. Wer ist Gott? Gott sieht nicht, Gott hört nicht, Gott tut nichts. Er kann nichts. Sieh doch hier, was los ist. Er tut nichts, macht nichts. Gott ist tot. Das hat vor 50 Jahren schon eine Dorothee Sölle gesagt. 50 Jahre ist das her. Da stand die auf der Kanzel, die Theologin, eine Frau Dr. Dorothea Sölle, heißt sie, und verkündigt doch ganz frech von der Kanzel, Gott ist tot. Nietzsche hat das Buch geschrieben, Der Tod Gottes. Ja, wo sind wir denn? Und die Leute, die laufen ihnen nach. Wissen Sie, es gibt ein Buch, das wurde geschrieben unter dem Titel In der Hölle brennt kein Feuer. Das ist Musik für die Ohren der ungläubigen Welt. Das können Sie glauben. Das geht runter wie Öl. Es gibt keinen Gott. Lasst uns einen feiern und drauf machen. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wir brauchen uns nicht zu verantworten, vor wem auch. Gott ist tot, in der Hölle brennt kein Feuer. Den Teufel gibt es auch nicht, ist alles Märchen. Und wenn man heute alles sieht, wie die jungen Menschen heute durch diese Filme verführt werden, oft, die uns Geisterwelten zeigen, bin ich erschüttert über das, was heute dem Feind gelungen ist. Wir können nur einen großen Gott anbeten und nur einen großen Gott, auf den wir hoffen können, auch in dunkler Zeit. Das sollte unser Anliegen sein. Einen großen Gott haben wir, das wissen wir. Maria hat einen großen Gott und im Lichte von Advent sind ihre Augen so geöffnet für den großen Gott und seine Güte, für seine Macht und Treue. Und deshalb kann und will sie ihn erheben, Großes von ihm sagen, Gutes von ihm reden und im kindlichen Gehorsam in froher Erwartung auf ihn trauen. Ja, das ist Maria. Da sind die Pläne von der Hochzeit weit, weit weg geworden. Weit weg. Die hatte jetzt ganz andere Zielsetzungen. Das muss man sich vorstellen. Was Maria aufs Erste in solche Freude versetzt, ist ja nicht bloß die Tatsache, dass Gott sich überhaupt der verlorenen Menschheit annimmt. Nein, was ihr Herz so singend macht, ist schon die Weise, wie er das macht, wie er das bringt. Wir hätten das Pferd von ganz anderswo aufgezogen. Wenn wir da dran wären, sag ich mal, da kommen wir gleich drauf. Ja? Was ihr Herz so singen macht, ist das, was Gott vollbringt. Und das Erste, was sie sagt, er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Die Niedrigkeit hat sie gesehen. Wer bin ich denn? Vater im Himmel, wer bin ich? Eine Maria, eine Nichtsperson quasi, wie alle anderen Namen auch. Wer bin ich denn? Und kommt zu dem Schluss, er hat die Niedrigkeit angesehen. Man hätte doch meinen können, wenn der große Gott, der König aller Könige und Herr aller Herren, sich nach einer Stätte umgesehen hätte hier auf Erden. Was meint ihr, wo er hingekommen wäre zuerst? Nach Rom, hätten wir gedacht. Nach Rom, der Welthauptstadt. Da könnte man den Retter hinsenden, der könnte da seinen Fuß hinsetzen. Die Stadt, in der alle Fäden der Weltmacht zusammenlaufen. Ja, wenn das nicht, dann Jerusalem. Klare Sache. Jerusalem wäre doch die Hauptstadt des Heiligen Landes, der doch so viele Verheißungen gelten. Doch Gott geht einen anderen Weg. Er lässt die Kaiserpaläste und die Königspaläste links liegen und steigt hinab in den Stall. Das hat mich bewegt und bewegt mich heute noch. Der große Gott gibt seinen Sohn Jesus Christus in einen Stall. Und der war nicht aufgeräumt, der war nicht vorbereitet. Da stand nicht alles Gewehr bei Fuß, da lag die Windel, nein, da lag das Heu, da lag der Ochse, da lag der Esel. Da stank es, da ist die Krippe, die war nicht vorher desinfiziert und gereinigt. Da war keine Pampers da und nix. Jesus Christus kommt in die Futterkrippe. Von ganz oben nach ganz unten. Und schon alleine 130 Kilometer von Nazareth, wo sie ja gewohnt haben, die beiden. Hochschwanger schon war die Maria. 130 Kilometer, ich habe nachgeguckt, deswegen weiß ich das. Reiten sie mal auf dem Esel los mit der Hochschwanger und durch die Schlachlöcher und durch die Hitze und durch die Kälte und was weiß ich. Das ist kein Pferd, nein, das ist ein Esel. Vielleicht hat er manchmal gebockt, wie ein Esel das eben so macht. Und der Esel hatte nicht irgendwelchen Schweif hinten dran, der jetzt turbomäßig innerhalb von 3 Stunden eben halt in Bethlehem ankommt. Nein, sie müssen reiten, wochenlang 130 Kilometer auf dem Esel. Ja, da machen wir aber einen Faden mit. Im kalten Stall angekommen, da brannte kein Feuer, glaube ich nicht, dass da ein Feuer brannte. War ja gar nicht möglich, Ochs und Esel, die kriegen ja Angst vorm Feuer. Die Niedrigkeit, meine Lieben, das bewegt uns, die Niedrigkeit Gottes. Und wie er das macht, ist alles parat. Und wenn ich daran denke, was Matthäus 2 noch sagt, da kommen ja die Weisen ja aus dem Morgenland, nicht? Und wissen Sie, was die machen? Die reden nicht erst mit den beiden, Maria und Josef. Das ist das erste Mal, wo ich selber gestaunt habe. Sie beten das Kind an. Da steht, und sie fielen nieder und beteten es an. Es steht für Kind. Kein Mensch vorher hat ein Kind angebetet, aber sie kommen, diese Magier, diese Weisen aus dem Morgenland und knien vor dem Kind in der Krippe, wo jedermann denken würde, was ist denn hier los? Und beten es an. Wer hat ihnen das gezeigt? Der Vater im Himmel, der Geist Gottes. Das ist Advent. In Niedrigkeit angesehen. Und darin, meine Lieben, sehen wir die Größe und den Reichtum der Barmherzigkeit Gottes hell aufleuchten. Der, wenn er auf Erden etwas zu unserem Heil ausrichten will, von aller Menschenmacht und Herrlichkeit vollkommen unabhängig ist. Vollkommen unabhängig. Gott ist vollkommen unabhängig von aller Menschenmacht und Herrlichkeit. Und das ist nicht nur bei der Menschwerdung des Sohnes Gottes seine Weise und sein Weg. Nein, Maria schaut mit Augen, die Gott erleuchtet hat, über die ganze Weltgeschichte. Und da werden jetzt 2 Linien hell und deutlich. Gottes weltliches Regiment und Gottes Walten im Reich der Gnade. Da sieht man sie mit ihrem hellen Blick, dass Gott für beide Werke ganz verschiedene Werkzeuge braucht. Einmal für das weltliche Regiment und einmal für das Walten Gottes im Reich der Gnade. Zwei Welten, die aufeinandertreffen auch heute. Wenn Gott Gewaltige vom Thron stürzen will, die ihre Zeit gehabt haben und Gerichte über die Erde führten, dann benutzt er dazu Werkzeuge wie Stahl und Eisen, die zerschlagen, was zerschlagen werden muss, und stürzen, was fallen soll. Gott lässt dann solche Männer aufsteigen wie Sterne am Himmel und lässt sie sinken, wenn sie ihren Auftrag erfüllt haben. Siehe Hitler, den keiner umbringen konnte. Alles hat seine Zeit, meine Lieben. Alles hat seine Zeit. Und Gott kann sich das leisten. Gott kann sich einen Antichristen leisten. Er kann sich leisten, dass die Welt ungläubig dasteht. Und er kann sich leisten, alles, was wir heute erleben, das kann Gott. Aber er zieht irgendwann den Schlussstrich. Und dann ist er wieder da. Dann wird sich Bethlehems Flur öffnen. Der Himmel von Bethlehem wird sich, wenn ich das mal so sagen darf, auftun. Und dann ist der Heiland da. Und dann heißt es, siehe, ich mache alles neu. Und zu diesem großen Werk der Gnade, das ist die andere Seite, gebraucht Gott auf Erden wunderbare Leute, und zwar niedrige Werkzeuge. Menschen, die in dieser Welt keinen besonderen Namen haben, keinen besonderen Grund haben, auf ihren Stand und ihre Herkunft stolz zu sein, die deshalb Gott nicht im Wege stehen können mit ihren Geltungsbedürfnis und Machtstreben. Sehen Sie, so ist der Herr. Er erwählt sich zur Vorbereitung seines Gnadenwerkes auf Erden das kleinste unter allen Völkern. Gucken Sie mal auf die Landkarte, Israel, so einen kleinen Zipfel da unten. Da gibt es die großen Kontinente. Nein, er erwählt sich das kleinste. Was für ein Herr. Eine Handbreit Erde nur gemessen an den großen Ländern der Erde. Und als es Weihnachten werden soll, eine arme Magd und einen Stall in der kleinsten der Städte Judas Bethlehem. Was bedeutet das für uns? Dass der Gnadenstrom vom Thron Gottes her zu Weihnachten, zu Advent, zu Weihnachten in unsere Welt eintritt und talwärts fließt. Der Gnadenstrom Gottes fließt talwärts. Und das gilt auch heute. Wir meinen oft, uns fehlte heute sehr kluge Köpfe mit großen Namen. Natürlich hat Gott auch an sie gedacht. Und die Geschichte der Weckungsbewegung in unserem Volk kennt Grafen und Fürsten. Natürlich kennt er die und Menschen von hohem Adel. Aber auch diese konnte Gott erst dann gebrauchen, wenn sie zur Erkenntnis kamen, wer bin ich schon? Wer bin ich? Diese haben sich bekehrt, diese großen Herrschaften. Nikolaus Graf Ludwig von Zinzendorf beispielsweise. Wir könnten alles weiter noch nennen, natürlich Dr. Koch und wie sie alle heißen. So wissen wir auch von zwei der gesegneten Männer der Bibel, die am Königshof erzogen wurden. Einmal der Mose, nicht? Und dann der hochstudierte Saulus. Einen musste Gott erst 40 Jahre in die Wüste schicken, um Schafe zu hüten, das war der Mose, und der andere wurde in den Staub zu Damaskus so tief gebeugt, dass er dann der Weltmissionar wurde, Apostel Paulus. Das Zweite, was Maria so jubelnd macht, ist die herrliche Schöpfermacht Gottes. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. So ruft sie aus und denkt dabei an das Wunder der Empfängnis, das ihr der Engel Gabriel verkündigt hat. Denn so hatte der Engel beim Abschied ihr geantwortet. Wie soll das zugehen, fragte sie noch, da ich doch von keinem Manne weiß. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten und das von dir Geborene wird Gottes Sohn genannt werden, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wisst ihr, wenn wir das glauben, auch heute für uns persönlich, bei Gott ist überhaupt kein Ding unmöglich. Das ist kindliches Vertrauen. Da kann ich abgeben, ich kann beten, ich kann sagen, Herr Jesus, du weißt, was mich beschäftigt, ich habe diese und jene Last, ich weiß gar nicht, wie ich morgen damit fertig werden soll, ich habe dieses und jenes Problem, ich bete dafür und sage, Jesus, kannst du nicht helfen und du hilfst ja auch, du hast es ja gesagt. Und wenn ich dann stille darüber werde, weiß ich werde geführt. Das ist kindliches Vertrauen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das weiß ich aus eigener Erfahrung und das weiß jeder Einzelne von uns, der das auch erlebt hat. Ich denke, da kann mancher Zeugnis von geben. Das hat Maria auch sofort angenommen, indem sie sagt, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie kennt ja ihre Bibel, ihr Lobgesang ist ganz aus der Bibel geschöpft. Und die Bibel fing auch zu ihrer Zeit mit dem Satz an, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das hat sie doch geschöpft. Damals hatte man ja schon die Tora und die fünf Bücher Mose und so. Die waren ja schon da. Die kannte ihre Bibel. Ja, das, diese einfache Magd kannte ihre Bibel. Da staunen wir doch. Und weil sie das weiß, dass dieser Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, durch seinen Geist auch mit ihr ein Werk der Schöpfung vorhat, das wird ja ein Werk der Schöpfung, dass der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, der war ja schon da. Mensch wird alleine der Gedanke, das muss man sich immer mal klar machen, was das bedeutet. Der Herr Jesus war ja schon da, der war ja vollkommen fertig. Mit seinem Vater im Himmel Schöpfung gemacht. Und kommt als Kind in den Bauch oder wird als Kind in den Bauch der Mutter eingepflanzt, wenn man das so will, ja? Das übersteigt doch jegliches menschliche Denken. Das ist Advent. Wenn ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass dem Vater im Himmel nichts unmöglich ist. Wenn wir würden schweigen, würden die Steine schreien, sagt Jesus einmal. Sie hat nicht gezweifelt. Der Menschheit wird ein neues Haupt geschenkt. Ein zweiter Adam, der Mensch vom Himmel, im Unterschied von dem Menschen der Erde. Der erste Adam, der komplett versagt hat. Und dieser zweite Adam, Jesus Christus, der Erlöser, will die bisherigen Ketten durchbrechen. Es hat sich gezeigt, dass kein Mensch auf Erden die Folgen des Sündenfalls überwinden kann. Und darum sollte auch das von vornherein deutlich werden, dieser Retter, den Gott der Welt geschenkt hat, hat Dinge vor, die über alle Kraft der Menschen gehen und ihm ganz und gar unmöglich sind. Er will die Sünde der Welt sühnen. Können wir uns das vorstellen? Gott will, dass allen Menschen, steht wirklich allen Menschen geholfen werden. Nicht nur die als Kinder gut erzogen sind oder die einigermaßen sagen, tue Recht und scheue niemand. Nein, sondern auch die gottlosesten Menschen will der Vater im Himmel. Die braucht er, die will er haben. Die heute noch zweifeln, die heute sagen, ich kann das alles gar nicht fassen, das ist mir alles zu hoch. Die sucht er. Er sucht die Sünder. Er ist zu den Zöldern und Sünder gegangen. Jesus wurde einmal genannt, nicht wahr, von diesen schriftgelehrten Pharisäern, der ist ein Fresser und Weinsäufer. Überall frisst er sich durch und säuft sich durch. Das hat man ihm vorgeworfen, steht alles im Neuen Testament. Der Zöllner und Sündergeselle, so niedrig hat sich der große König in den Staub begeben. Er will, dass allen Menschen geholfen werden und er will neue Menschen machen aus uns allen. Er will uns in seine Herrlichkeit mitnehmen. Lauter Unmöglichkeiten für unser Können und unser Verstand. Aber deshalb steht schon über der Empfängnis und über der Geburt dieses Retters im Stall von Bethlehem das Wort, bei Gott ist eben kein Ding unmöglich. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist hier am Werk, basta. Wer diese Wahrheit von der Jungfrau Maria geboren im Glaubensbekenntnis streicht, geboren von der Jungfrau Maria, verzichtet von vornherein auf die große Freude von Weihnachten. Er verzichtet von vornherein auf die lebendige Hoffnung, die uns in Jesus Christus geschenkt ist. Lebendige Hoffnung auch in unserer Zeit. Echte Weihnachtsfreude kann nur dort aufkommen, wo uns die Augen geöffnet werden für den Gott, dem kein Ding unmöglich ist. Ich komme zum Schluss. Sicher, wir haben heute Umbruch über Umbruch. Was wir heute erleben, ist, wie ich schon oftmals sagte, Gericht Gottes. Wir wollen nicht unterschätzen, dass da was dran ist, wenn Sarrazin schreibt, Deutschland schafft sich ab. Es ist nicht nur Deutschland, was abgeschafft wird, sondern eine FEG, einer freien evangelischen Gemeinde, hing ein großes Plakat. Deutschland verändert sich. Da bin ich zu dem Pastor hingegangen. Ich komme selber ja auch mit so Brüdern zusammen, war ja damals da drin. Und habe ihm gesagt, Deutschland verändert sich nicht, es wird verändert. Und das ist Gericht. Sie können denken darüber, was Sie wollen, meine Lieben. Aber was wir heute erleben, ist ein Teil des Gerichtes. Die ganze Vermischung, die Gesetzlosigkeit und diese Ungerechtigkeiten, die damit verbunden sind. Und dieses falsche Denken auf, wir müssen ja, wir müssen lieben, wir müssen tun, könnte der Schuss nach hinten sein. Nicht, dass ich hier sage, alle Flüchtlinge raus, auf gar keinen Fall. Diejenigen, die hierher kommen und aus den Kriegsgebieten geflohen sind, geben wir eine Heimat. Und wenn wir sie geben, dann müssen sie sich auch an die Gesetze halten. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, haben wir das Chaos, was wir heute erleben, auch in Kirchen, Freikirchen und in manchen Köpfen der Menschen. Das nur am Rande. Ihr Lieben, wer diese Wahrheit, wie gesagt, geboren von der Jungfrau Maria, nicht mehr wahrhaben will, gräbt sich die Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit ab. Heute gibt es viel Gewalt, viel Herzeleid, ein Meer von Tränen. Es lagern in unserer Zeit Haufen von Atombomben, die unser Erdball zigmal verwüsten können. Die drohende Umweltverschmutzung, die heute da ist, droht uns zu ersticken. In eingeweihten Fachkreisen gibt es heute Besorgnis über das Wohin solcher Entwicklung. Wir befinden uns auf dem Marsch in eine fürchterliche Katastrophe. So haben es manche heute erwähnt. Gar nicht auszudenken, wenn der Crash in der Finanzwelt passiert. Und da ist zu Weihnachten einer in der Vollmacht des Gottes, der Himmel und Erde erschaffen hat, in diese Welt eingetreten, der all diesen Nöten und Schrecken gewachsen ist und der das, was er verheißen hat, auch immer tun kann. Und diese Geschichte von Bethlehem ist noch nicht zu Ende, weil Gott so groß und überaus mächtig ist, kann und will er alles ausreifen lassen, auch die Sünde der Menschen in ihrer ganzen Bosheit. Aber er kommt wieder. Und damit schließe ich. Das Lob der Treue und Beständigkeit Gottes, so groß und einzigartig das Wunder der Weihnacht, ist das Erscheinen des Welterlösers hier. Und wir dürfen gewiss sein, wir leben heute in einer sehr ernsten Zeit. Und das Volk Israel ist gesammelt. Die Katastrophen dieser Welt, die Kriege, die Ereignisse, die stattfinden. Die Bibel sagt einmal, die Wasserwogen werden brausen. Die ganze Klimatisierung, die heute menschengemacht ist, wie wir wissen. Chemtrails, habe ich schon mal gesagt, die von Flugzeugen versprüht werden, um das Wetter hier zu beeinflussen. Das weiß derjenige, der sich damit mal beschäftigt. Die Habanlagen, die aufgestellt sind, solche Hitze hier auf dieser Erde verbreiten, dass eben durch die Atmos und Stratosphäre das Klima verändert werden kann. Es wird Angst gemacht und wir wissen, dass das immer schneller gehen wird und die Wehen immer kürzer, bis das Jesus Christus erscheint. Wer heute sagen kann, ich freue mich auf dich, Herr Jesus Christus, und ich bin gewiss, dass du wiederkommst in den Wolken des Himmels, für uns als deine Brautgemeinde zuerst und dann nachher, wenn die ganzen Gerichte über die Welt gegangen sind, er wiederkommen wird auf diese Erde mit seiner Gemeinde, um das tausendjährige Reich aufzurichten und danach die ewige Herrlichkeit. In diesem Sinne, meine Lieben, wollen wir danken für das, was der Jesus uns in seinem Wort mitgibt. Wachet und betet, denn ihr wisset weder Zeit noch Stunde, in welcher euer Herr kommen wird. Selig ist, wen der Herr wachend findet. Damit wünsche ich Ihnen ein gesegneten Adventssonntag und eine gesegnete Weihnachtszeit im Aufblick zu unserem wiederkommenden König. Amen.